SR Info. Bilanz am Abend.
Wie geht's weiter in Frankreich? Einen Rechtsruck gab es am Ende nicht, einen klaren Regierungsauftrag aber ebenso wenig. Schwere Luftangriffe auf die Ukraine. Kiews Bürgermeister spricht sogar von einem der schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn. Von mindestens 26 Toten ist die Rede. Und Gezanke ums Deutschlandticket. Die Verkehrsminister der Länder haben heute einmal mehr über Geld gesprochen. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Schönen guten Abend. C'est ouf, das ist verrückt. Kurzerhand zu ouf gedreht. So macht man es in der französischen Jugendsprache Verlan und so titelt heute die linksliberale Tageszeitung Libération. Verrückt, weil eigentlich viele mit einem Durchmarsch des rechtsnationalen Rassemblement National gerechnet hatten und noch etwas verrückter, weil der RN am Ende sogar nur auf Platz 3 gelandet ist, hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire und dem Mittebündnis von Präsident Macron. Ein klarer Fall ist die Sache deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil, und darüber sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin Stefanie Markert in Paris. Erstmal die Frage, gestern gab es ja viel Jubel auf den Straßen. Wie ist die Stimmung im Land heute angesichts dieser nahenden Unsicherheit?
Ja, gestern war erstmal bei vielen die Euphorie da, dass die Wähler an den Urnen dem rechtsnationalen Rassemblement National ein Stoppzeichen vorgehalten haben. Aber nun natürlich das Erwachen mit einer eigentlich nicht recht regierbaren Nationalversammlung. Es wird jetzt geguckt, wer mit wem hier irgendwie regieren kann. Aber Verfassungsrechtler zum Beispiel, die haben uns heute auch schon gesagt, sie gehen eigentlich davon aus, dass es eine sehr instabile Zeit jetzt sein wird, die da kommt. Und Macron kann die Nationalversammlung erst wieder in einem Jahr auflösen.
Kurz zu Macron. Der Präsident hat das Rücktrittsgesuch von Premierminister Attal heute nicht angenommen. Wie ist das einzuordnen?
Nun, er hat gesagt, er bleibt im Moment als Regierungschef im Amt. Das ist aber so ein bisschen wie kommissarisch, um die Stabilität im Land abzusichern. Und man geht davon aus, ich habe wie gesagt mit einer Verfassungsrechtlerin gesprochen, dass aller spätestens, wenn die Nationalversammlung am 18. Juli das erste Mal zusammentritt, dass bis dahin klar sein muss, wer neuer Premier wird. Das Linksbündnis, das ja vorne liegt, das hat aber gesagt, wir wollen in dieser Woche schon einen Namen benennen.
Dann kommen wir mal zu der entscheidenden Frage. Sie haben gerade schon das Wer mit wem angesprochen. Ich musste gestern Abend ein bisschen schmunzeln, denn die gefühlt häufigste Frage in deutschen Nachrichtensendungen war, können die Franzosen Koalitionen? Hat sich in der Richtung seit gestern Abend schon was bewegt oder sieht das jetzt nach einer langen Hängepartie aus?
Also sie können das nicht so richtig und es wäre aber jetzt vielleicht an der Zeit zu zeigen, dass sie es lernen können. Und ja, warum? Also diese Verfassungsrechtlerin Anne-Charlene Bézina, die auch hier rauf und runter, gerade ist sie im Nachrichtenfernsehen BFM TV, ich habe vorhin mit ihr sprechen können und sie sagte, in Frankreich sind so Koalitionen, das gilt so ein bisschen als kompromittierend, als ob man dem politischen Gegner Geschenke mache und da müsse man also wirklich dazulernen. Jetzt sei also wirklich die Zeit, das zu tun. Und es ist aber ein bisschen verzwickt, weil das Macron-Lager an Position 2 will nicht mit den Linksradikalen von der Partei LFI. Die stellen aber in der Gewinnerpartei, also in diesem Bündnis der neuen Volksfront, die größte Gruppe. Die bringen die meisten Mandate da ein. Und natürlich will sich dieses Bündnis jetzt nicht auseinander dividieren lassen. Die haben schon gesagt, wir lassen uns von Macrons Lager, das er nicht gewonnen hat, nicht spalten. Also da ist wirklich noch alles offen.
Ist das was man jetzt vielleicht, also diese Ansage, wir sprechen nicht mit denen, ist das was man jetzt vielleicht so ein bisschen mit diesem Hintergedanken, dass in Frankreich sowieso Koalitionen nicht so das Ding sind, gesagt hat? Und gehen Sie davon aus, dass da jetzt so ein bisschen, das Ganze so ein bisschen bröckelt?
Was soll bröckeln? Also im Moment gibt es noch nichts, was bröckeln könnte. Es sind drei Lager. Keiner hat eine absolute Mehrheit. Und ich denke, sie müssen jetzt schauen, dass sie erst einmal eine Regierung zustande bekommen, vielleicht auch mit Experten. Das linke Lager sollte vielleicht nicht bestimmte Figuren nehmen wie Mélenchon, der sehr, sehr spalterisch ist, eine Führungsfigur beim LFI. Der will natürlich gerne, aber der ist keine Kompromissfigur, selbst bei den Linken und Grünen nicht. Und sie müssen im Prinzip so eine Figur finden, hinter der sich viele einen können und die, eine Konsensfigur. Es war mal im Gespräch ein Gewerkschafter, der immer auf Kompromisse aus war. Denn sie müssen jetzt für jeden Punkt in ihrem Programm, das sie ja umsetzen wollen, Mehrheiten finden. Und es wird nur mit Kompromissen geben, weil sie haben schon gesagt, sie wollen eigentlich nicht so mit Verfassungstricks arbeiten wie die Regierung bislang. Aber das wird vielleicht gar nicht anders möglich sein, sonst kriegen sie gar keine Reformen durchs Parlament.
Was würden Sie sagen, wie stabil ist dieses Linksbündnis?
Also die behaken sich natürlich schon, aber auch jetzt, vorher, nachher, aber sie haben natürlich erst einmal zusammengehalten. Und es ist jetzt die Frage, ob die Sozialisten zum Beispiel der Charmoffensive des Macron-Lagers denn doch erliegen, um in Regierungsverantwortung zu gehen. Also bislang zeigt man sich noch einig. Und interessant ist eigentlich auch eine neue Figur auf der grünen Seite, Marine Tondelier, aufgewachsen in einer Stadt, die RN regiert ist im Norden von Frankreich. Also die hat auch politisch schon einiges hinter sich. Die versucht, die Fäden zusammenzuhalten, hat gesagt, Leute, lasst uns nach diesen Kriterien jetzt vorgehen. Die bringt da eine sehr menschliche Note rein, eine sehr vernünftige Note. Man kann nur hoffen, dass sie sich vielleicht mit ihren Vorstellungen durchsetzt.
Stefanie Markert mit dem aktuellen Stand aus Paris. Vielen Dank für die Einschätzung. Und was in Frankreich passiert, das betrifft die ganze EU und besonders Deutschland. Die Freundschaft zwischen den beiden Ländern ist seit jeher eine der tragenden Säulen der EU. Wenn also bei unseren Nachbarn so ein politisches Erdbeben passiert, dann interessiert das natürlich auch die Politik in Deutschland. In Berlin, aber auf viel grundlegenderer Ebene auch im Saarland. Wir reden immerhin von unseren Nachbarn, die für viele hierzulande direkt hinter dem nächsten Berg wohnen. Wie also die saarländische Landespolitik auf die Stichwahl in Frankreich reagiert, das fasst Lea Kienecker zusammen.
Besonders groß ist die Freude über das Wahlergebnis bei der saarländischen SPD. Der Wahlausgang sei deutlich besser als erhofft, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Ulrich Commerson.
Ich freue mich sehr darüber, weil damit nochmal deutlich geworden ist, der weit überwiegende Teil der französischen Bevölkerung will, dass es mit Europa vorangeht, dass das Verhältnis in Europa auch darauf setzt, dass Deutschland und Frankreich eng zusammenarbeiten. Und vor allem stehen sie klar gegen den Nationalismus und die faschistischen Tendenzen, wie es im Rassemblement National vorhanden ist.
Dass das Linksbündnis so stark geworden ist, sei außerdem eine Absage an neoliberale Ideen. Die Politik müsse sich jetzt wieder weniger am Kapital und mehr an den Menschen orientieren. Kritik äußerte Commerson an der extremen Linken unter Jean-Luc Mélenchon. Sie hat innerhalb des Linksbündnisses den größten Stimmenanteil bekommen.
Es sind die antidemokratischen Kräfte gestärkt worden. Insofern geht es jetzt darum, diejenigen in den Blick zu nehmen und zu unterstützen, die tatsächlich europafreundlich sind.
Dieser Kritik hat sich auch der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Theiss angeschlossen. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass der Rassemblement National bei der Sitzverteilung erst auf Platz 3 gelandet ist. Gleichzeitig bezeichnete er aber Extremisten von links als Gefahr. In die Erleichterung mischt sich deswegen Sorge.
Regierungsbildung wird äußerst schwierig und wir müssen uns in Frankreich, unserem wichtigsten Partner, Freund und Nachbarn, auf Instabilität einstellen, auf mehr extremistische Strömungen und darauf, dass Madame Le Pen für 2027 für den Élysée-Palast immer noch die Favoritin ist.
Die Gefahr also laut Theiss noch nicht gebannt. Als Gegenmittel wünscht er sich jetzt von der saarländischen Politik noch bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit, damit die Französinnen und Franzosen diese nicht mehr als Problem wahrnehmen.
Wir müssen hart daran arbeiten, dass wir zeigen können, dass in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein Vorteil liegt, dass das funktioniert, wenn wir daraus ein Argument machen wollen, das wieder proeuropäisch in den Grenzregionen gewählt wird.
Verglichen mit dem französischen Durchschnitt wurde hinter der Grenze zum Saarland in Moselle besonders viel Rassemblement National gewählt. Bei der AfD-Fraktion hat das Wahlergebnis nicht zu Euphorie geführt. Fraktionsvorsitzender Dörr kritisierte das französische Wahlsystem, das dazu geführt habe, dass der Rassemblement National nur drittstärkste Kraft im Parlament wird, obwohl er prozentual die meisten Stimmen bekommen habe. Er bezweifelte, dass sich das Linksbündnis und Macrons Bündnis der Mitte zusammenraufen könnten.
Die sollen jetzt zusammen eine Regierung bilden. Und das wird nicht so ohne weiteres klappen. Das kann einem für das französische Volk leid tun. Jetzt wird es eine Zeit geben, wo eine vernünftige Regierung nicht möglich sein kann oder wird.
Aktuell ist noch völlig offen, wer beispielsweise als neuer Premierminister zukünftig die französische Regierung führen wird. So groß die Erleichterung bei den Gegnern der extremen Rechten nach der Wahl auch ist, in Frankreich stehen schwierige Zeiten bevor.
Stimmen aus der saarländischen Landespolitik zum Ergebnis der Stichwahl in Frankreich, bei der erwartete Rechtsruck ausgeblieben ist, wenn man ganz Frankreich betrachtet. Bei unseren Nachbarn in der Grenzregion hingegen sieht das anders aus. Im Departement Moselle liegt der Rassemblement National sogar vorn. Unsere Frankreich-Reporterin Sabine Wachs findet, der Rechtsruck gerade bei uns in der Grenzregion ist erschreckend, aber definitiv nicht überraschend. Hier ihr Kommentar.
Ich bin geschockt, aber nicht überrascht. Ja, der extrem rechte Rassemblement National wird die Regierung in Frankreich nicht stellen. Ja, das Linksbündnis hat das geschafft, was niemand für möglich gehalten hätte. Und die Demokratie in Frankreich, sie ist gerettet. Das zumindest feiern viele. Aber ehrlich gesagt, für mich hier in der Grenzregion ist das Ergebnis dieser Wahl trotzdem vernichtend. In Moselle, direkt ans Saarland angrenzend, haben die extremen Rechten die Nase vorn. Forbach, Saint-Avold, Florange und Sagemünd sind marineblau. Grenzstädte, die von Europa, vom deutsch-französischen Austausch profitieren, sind an europafeindliche Nationalisten gefallen. Und warum? Weil die es geschafft haben, den Menschen das Gefühl zu geben, wir hören euch. Wir sind da für euch, wir lindern eure Sorgen und Ängste. Ob das faktisch der Fall ist, spielt dabei keine Rolle. Die Wahlentscheidung, zumindest in unserer Nachbarregion, basiert nämlich größtenteils auf Emotionen. Das verhasste Paris inklusive Präsident Macron, der Regierung und den etablierten Parteien von rechts bis links, sie dringen nicht mehr durch. Viele Menschen in Moselle haben das für sie kleinere Übel gewählt und das heißt jetzt RN. Kein Wunder, wenn man sich anschaut, wie runtergewirtschaftet Teile des Departements Moselle sind. Und ich rede nicht nur von sterbenden Innenstädten, von schlecht ausgestatteten Schulen oder einer katastrophalen Anbindung an den ÖPNV. Ich rede von Dingen wie etwa Intensivbetten in Krankenhäusern. Forbach zum Beispiel, immerhin eine Stadt mit mehr als 21.000 Einwohnern, hat kein einziges Intensivbett. Patienten müssen im Notfall auf die insgesamt 12 Betten in Sagemünd oder Saint-Avold ausweichen. Ich rede vom Strukturwandel der ehemaligen Bergbauregion Lothringen, der stockt. Von Arbeitsplätzen, die verloren gehen, unter anderem in Karling. Im Kohlekraftwerk Émile Huchet, wo der Transformationsprozess hin zu Biomasse und grünem Wasserstoff nicht vorangeht. Und seit Jahren schafft es keine Pariser Regierung, den Menschen in solch ländlichen Regionen das Gefühl zu vermitteln, wir kümmern uns um euch. Taten hin, Worte her, auch Macrons Ich habe euch gehört hilft wenig, solange die RN-Kandidaten im Wahlkampf auf den dörflichen Marktplätzen von Freiming-Merlebach bis Ayange präsenter sind als die Macronisten oder die Linken. Egal ob im Norden, im Süden oder wie bei uns im Osten von Frankreich, es ist jetzt an der Zeit, dass die demokratischen Parteien die ländlichen Regionen in den Fokus stellen. Dass sie den Menschen mit Worten und Taten das Gefühl vermitteln, wir nehmen euch wahr, wir machen Politik für und mit euch. Denn sie dürfen sich nicht mehr darauf verlassen, dass es der Rest des Landes schon richten wird, wenn die Brandmauer gegen die extreme Rechte in Regionen wie unserem Nachbardepartement Moselle auch bei den nächsten Wahlen wieder fallen wird.
Die Meinung von Sabine Wachs. Die Raketen kamen dieses Mal nicht in der Nacht, sondern am helllichten Tag. Russland hat die Ukraine heute Vormittag massiv aus der Luft angegriffen, mehrere Städte gleichzeitig. Das Innenministerium in Kiew spricht von mindestens 30 Toten und 150 Verletzten. Allein in der Hauptstadt soll es mindestens 15 Todesopfer gegeben haben. Die Zahlen sind nur vorläufig, denn noch immer sind Menschen unter Trümmern eingeschlossen. In Kiew wurde auch eine Kinderklinik getroffen. Andrea Bär berichtet.
Ein Brutkasten für Frühgeborene, verbogene Infusionsständer, kaputte Krankenhausbetten, schweißgebadet und mit ernsten Gesichtern räumen die Männer von Feuerwehr, Katastrophendienst und Armee dies und weitere medizinische Geräte aus den getroffenen Gebäuden des Kinderkrankenhauses Ochmadit in Kiew. Es ist das größte im Land und nun starren schwarze, ausgebrannte Fenster aus dem noch rauchenden Hauptgebäude. Auf dem Boden liegen blutverschmierte Verbände. Mütter und Väter tragen verstört wirkende, teils verletzte Kinder panisch umher. Diese junge Mutter hält ihre kleine Tochter auf dem Arm, deren Hand verbunden ist. Sie weint fassungslos. Wir kamen 5 Minuten, bevor es passiert ist, hierher und haben es geschafft, in den Keller der Pädiatrie zu kommen. Es ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, ob es eine Rakete oder Teile nur einer Rakete waren. Es war einer der massivsten russischen landesweiten Angriffe seit Jahresbeginn. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland aus unterschiedlichen Richtungen mindestens 38 verschiedene Raketen ab. Auch die besonders schnellen und berüchtigten Kinschal. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 30 der Raketen abgeschossen. Moskau nahm bei den Angriffen mehrere Großstädte ins Visier. Im Gebiet Donetsk im Osten des Landes traf es Kramatorsk und Slowjansk, im Südosten Dnipro und Krivyi Rih. Insgesamt wurden mindestens 30 Menschen getötet und etwa 125 verletzt. Die meisten Toten und Verletzten gab es in Krivyi Rih und Kiew. Mindestens 2 Menschen starben bei dem Angriff auf das Kinderkrankenhaus. Laut Gesundheitsministerium wurden unter anderem die Intensivstation und die Kinderonkologie getroffen. Oberschwester Natalia Dorotnova steht am Eingang des Herzzentrums. Auch das ist beschädigt. Sie ist blass, wirkt aber gefasst und fährt sich durch ihre roten Haare. Wir haben einen mehr oder weniger guten Keller, der fast alle Anforderungen eines Schutzraums erfüllt. Und wir haben die Kinder der Intensivstation dorthin gebracht. 2 Operationen waren gerade im Gange und Gott sei Dank haben alle überlebt und die Operationen konnten beendet werden. Aber all das hat ein wenig gelitten. Unsere Fenster sind rausgefallen, die Geräte stehen, aber die Lampen flackern. Es ist schon wieder Luftalarm und leichenblasse Eltern sitzen mit ihren Kindern dicht gedrängt im Keller des getroffenen Herzzentrums. Ein Junge weint und rutscht nervös hin und her. Ich bin so erschrocken, flüstert ein kleines Mädchen. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte in Polen auf die russischen Angriffe, wo er vor dem NATO-Gipfel diese Woche einen Besuch in Warschau machte. Das Kinderkrankenhaus Ochmadit sei für Land und Region von großer Bedeutung. Der Angriff hat die Abteilung getroffen, in der Kinder eine Dialyse erhielten. Und noch immer werden die Trümmer aufgeräumt. Ich möchte Sie bitten und danke Ihnen für diese Gelegenheit, all das mit einer Schweigeminute zu würdigen. Die Ukraine werde eine Dringlichkeitssitzung bei der UNO beantragen, so Selenskyj. Unter anderem mit dem Kinderkrankenhaus in Kiew sei ein ziviles Ziel getroffen worden.
Andrea Beer hat aus der Ukraine berichtet. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Jetzt weitere Meldungen des Tages im schnellen Überblick mit Peter Weizmann.
Im Europäischen Parlament hat sich die neue Rechtsaußenfraktion Patrioten für Europa gegründet. Der ungarische Regierungschef Orbán hatte die Gründung im vergangenen Monat angekündigt, bestehend aus seiner Fidesz-Partei, der österreichischen FPÖ und der Partei ANO aus Tschechien. Inzwischen haben sich weitere Parteien angeschlossen, unter anderem Vox aus Spanien und die Partei des niederländischen Rechtspopulisten Wilders. Auch der französische Rassemblement National ist Teil der Fraktion. Ihr Chef Bardelat wird Fraktionsvorsitzender. Die AfD ist weiterhin kein Teil einer Fraktion in Brüssel. US-Präsident Joe Biden hat in einem Brief an demokratische Kongressmitglieder Forderungen nach einem Rückzug zurückgewiesen. Er sei fest entschlossen, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben und Donald Trump zu schlagen, schrieb Biden in dem 2-seitigen Dokument, aus dem unter anderem CNN und die New York Times zitieren. Demnach schreibt Biden, er würde nicht wieder antreten, wenn er nicht absolut davon überzeugt sei, der beste Kandidat zu sein, um gegen Trump zu gewinnen. Gut 5 Jahre nach dem Absturz von 2 Passagierflugzeugen hat Boeing eine Einigung mit der US-Justiz erzielt. Demnach will sich der US-Flugzeugbauer der Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten schuldig bekennen. Und zwar bei der Zertifizierung von Flugzeugen des Typs 737 MAX. Die Einigung sieht eine Strafzahlung sowie Investitionen in Sicherheitsprogramme in jeweils 3-stelliger Millionenhöhe vor. Eine Anwältin der Opfer kritisierte die Vereinbarung als Klaps auf die Finger. 2018 und 2019 waren in Indonesien und Äthiopien 2 Boeing 737 MAX 8 abgestürzt. Insgesamt kamen 346 Menschen ums Leben. Nach dem Leichenfund am Großen Markt in Saarlouis wurde der Tote inzwischen identifiziert. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 89-jährigen Mann aus dem Landkreis Saarlouis. Weder vor Ort noch bei der Obduktion hatten sich Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Da zunächst von einem möglichen Schusswaffengebrauch berichtet wurde, hatte es vergangenen Mittwoch einen großen Polizeieinsatz gegeben.
Der Haushalt für das kommende Jahr ist fix. Die Schuldenbremse wird so gerade eben eingehalten. Und das hat Effekte, unter anderem, dass Bundesverteidigungsminister Pistorius mit seinem Etat so gar nicht glücklich ist. Und die Liste ist noch nicht zu Ende. Heute haben die Verkehrsminister der Länder über das Deutschland-Ticket gesprochen. Ein Ergebnis ihres Treffens, der Preis von 49 Euro bleibt zumindest in diesem Jahr stabil. Trotzdem, in letzter Zeit gab es viel Knatsch um die Finanzierung und das wird es wohl auch weiterhin geben. Kai Clement hat den Verkehrsministern zugehört.
Die gute Nachricht lautet, der Preis für das Deutschlandticket bleibt dieses Jahr aller Voraussicht nach stabil bei den bekannten 49 Euro. Das hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz zum Abschluss einer Sonderschalte erklärt. Die Bundesregierung will demnach eine schon lange gegebene Zusage nun umsetzen. Ein Bundesgesetz muss geändert werden, um nicht genutzte Gelder aus dem Vergangenen auf dieses Jahr übertragen zu können. Voraussichtlich kommende Woche wird sich das Bundeskabinett damit befassen, dann müssen auch noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Die schlechte Nachricht, kommendes Jahr dürfte das Ticket wohl teurer werden. Wie viel genau, da wollte Krischer sich noch nicht festlegen. Näheres könne man erst im Herbst sagen. Von Anfang an waren die 49 Euro als Einführungspreis bezeichnet worden. Viel Kritik der Länderverkehrsminister gab es laut Krischer bei einem weiteren Punkt. Der Bund will demnach nicht mehr, dass die Zuschüsse für das Deutschlandticket künftig auch für weitere Rabatte genutzt werden. So gibt es etwa in NRW ein Schülerticket für 29 Euro. Da kämpfe man noch für andere Lösungen, erklärte der NRW-Minister.
Und auch die saarländische Verkehrsministerin Berg hat sich vorhin im SR zum Thema Deutschlandticket geäußert mit einem Appell an beide Seiten.
Das Deutschlandticket wird nur dann Bestand haben, wenn Bund und Länder sich zu einer hälftigen Finanzierung auch bekennen. Das ist bislang der Fall. Allerdings sind durch die steigenden Kosten, durch hohe Tarifabschlüsse, also Personalkosten und auch Energiekosten, die Kosten insgesamt gestiegen, sodass wir für 2025 nochmal genau darauf gucken müssen, wiefern der Preis des Deutschlandtickets angepasst werden muss.
Die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg. Ein weiteres Thema, auf das die Haushaltseinigung Auswirkungen hat, das Bürgergeld. Die Bundesregierung will die Regeln für Bürgergeldempfänger verschärfen. Das ist Teil der Vereinbarungen der Ampelspitzen zum Haushalt für das kommende Jahr. Innerhalb der Koalition gibt es aber schon Kritik an den entsprechenden Beschlüssen, insbesondere aus den Reihen von SPD und Grünen. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Mehr Menschen in Arbeit bringen, darum geht es bei den Korrekturen beim Bürgergeld. Zumindest fallen die entsprechenden Maßnahmen in der sogenannten Wachstumsinitiative der Regierung in das Kapitel Dynamisierung durch bessere Arbeitsanreize und mehr Fachkräfte.
Wir beleben den Arbeitsmarkt durch Reformen beim Bürgergeld. Mitwirkungspflichten werden weiterentwickelt, präzisiert.
So die Erläuterung von Finanzminister Christian Lindner bei der Vorstellung der Haushaltseinigung am Freitag. Seine Partei, die FDP, hatte in den Wochen zuvor stark auf Korrekturen beim Bürgergeld gedrängt. Geplant sind nun mehr Sanktionsmöglichkeiten bei Bürgergeldempfängern, die zumutbare Arbeit ablehnen. Und auch bei der Frage, was zumutbar ist, soll es Änderungen geben. Bürgergeldempfänger müssen gegebenenfalls auch längere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen. All das sei erforderlich, um das Prinzip der Gegenleistung wieder zu stärken, wie es in dem Regierungspapier heißt. Politiker von SPD und Grünen sehen die Maßnahmen aber kritisch.
Die Annahme, da säßen hunderttausende faule Leute im Bürgergeld, die alles dafür tun, um nur nicht arbeiten gehen zu müssen, die ist fachlich einfach nicht richtig.
Sagt beispielsweise SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Sein Eindruck, die Diskussion um das Bürgergeld werde mehr politisch als fachlich geführt. Statt sich auf Sanktionen für Bürgergeldempfänger zu konzentrieren, plädiert Kühnert für eine Erhöhung des Mindestlohns, um Arbeit attraktiver zu machen.
Die größte Masse an Menschen, die man aus dem Bürgergeld rausbekommen kann, das sind diejenigen, die Aufstocker sind, die trotz Arbeit zum Amt gehen müssen. Würden wir einen Mindestlohn von 14 oder 15 Euro haben, hätten wir mehrere hunderttausend davon raus. Das wäre eine wirkliche Einsparung beim Bürgergeld.
Auch in der grünen Fraktion rührt sich Kritik. Nach Einschätzung der Arbeits- und Sozialpolitikerin Beate Müller-Gemmecke handelt es sich bei den Vorschlägen aus der Regierung um Maßnahmen, die bei der Integration in Arbeit kein bisschen weiterhelfen. Und was nicht hilft, sollten wir auch nicht machen, so die Grünen-Politikerin wörtlich. Ihr Parteifreund Robert Habeck verteidigt dagegen die Beschlüsse. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister sieht sie als Teil eines gut ausgewogenen Gesamtpakets, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
Und dann gehört eben auch dazu, dass man diejenigen, die aktiv eine zumutbare Arbeit nicht annehmen, härter sanktioniert. Das finde ich richtig. In dem Paket ist es erstens ausgewogen. Und wenn man eine Arbeit, die man leisten kann, nicht will, dann verliert man ein Stück weit Anspruch auf die finanzielle Unterstützung. Insgesamt macht es doch Sinn.
Welche konkreten Erwartungen mit den geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld verbunden sind, kann die Bundesregierung derzeit aber noch nicht sagen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verweist auf die anstehenden Klärungen bis zur Entscheidung über den Haushaltsentwurf am 17. Juli.
Viele Details werden jetzt in die Einzelpläne übertragen bzw. in den mehr als 3000 Seiten umfassenden Haushaltsentwurf.
Auch aus dem SPD-geführten Arbeitsministerium heißt es, vor der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen lasse sich zu Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Finanzen nichts sagen.
Informationen von Hans-Joachim Fiebiger. Wir sprechen jetzt über das Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Das ist der offizielle Titel. Klingt zugegebenermaßen seltsam neutral, Juristendeutsch eben. Was sich dahinter verbirgt, vergangenes Jahr hat es deutlich mehr Fälle sexuellen Missbrauchs gegen Kinder und Jugendliche gegeben als im Jahr 22. Die Zahlen hat das Bundeskriminalamt heute in Wiesbaden vorgestellt. Und was genau Sexualdelikt bedeutet, da ist die Bandbreite erschreckend hoch. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Fast 18.500 Kinder unter 14 Jahren sind in Deutschland im vergangenen Jahr Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Das sind fast 8% mehr als 2022. Und es sind nur die Betroffenen, die ermittelt werden konnten. Die Dunkelziffer ist hoch. Bei Herstellung, Erwerb, Besitz und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte stieg die Zahl der registrierten Taten um fast ein Drittel. Es treffe die Verwundbarsten, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Wiesbaden. Und die Wunden blieben oft ein Leben lang.
Hinzuschauen und zu handeln, wann immer Gefahren für Kinder drohen, das ist eine zentrale Aufgabe des Staates, aber auch unserer Gesellschaft insgesamt. Kein Täter darf sich sicher vor Strafverfolgung fühlen. Das sind wir den Opfern dieser entsetzlichen Straftaten schuldig.
BKA-Vizepräsidentin Martina Link wies darauf hin, dass die Täter und die selteneren Täterinnen oft im sozialen Umfeld der Minderjährigen zu finden seien.
Sowohl bei den kindlichen als auch bei den jugendlichen Opfern bestand in mehr als der Hälfte der Fälle eine Vorbeziehung zum Täter. Familiär, sozial, über den Sportverein, in verschiedenen Formen.
Bei rund einem Viertel der Taten kannten sich Opfer und Täter vorher nicht. Da führt der Weg zum Missbrauch in aller Regel über das Internet. Beim sogenannten Cybergrooming bahnen Pädophile sexuelle Kontakte mit Kindern und Jugendlichen mithilfe falscher Identitäten im Netz an. Kerstin Klaus, die Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, rief in Wiesbaden dazu auf, die digitale Kompetenz der Heranwachsenden zu stärken.
Eltern sind aus meiner Sicht essentiell, um auch den Schutz im digitalen Raum sicherzustellen. Eltern müssen die Risiken für Kinder und Jugendliche im Netz kennen, um dann gut und hilfreich das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen elterlich begleiten zu können. Das ist für mich eine der größten Leerstellen.
Wenn Kinder- und Jugendpornografische Inhalte fürs Netz fabriziert, erworben oder weiterverbreitet werden, sind die Tatverdächtigen oft selbst minderjährig. Bei diesen Delikten hat die Zahl der erfassten Fälle 2023 besonders stark zugenommen. Ein Grund ist, dass die Behörden im Kampf gegen sexualisierte Gewalt dazugelernt haben. Einen anderen erklärte BKA-Vizepräsidentin Link in Wiesbaden so.
Minderjährige leiten solche Inhalte häufig unbedacht über soziale Netzwerke oder über Messenger-Dienste an Gleichaltrige weiter. Aber wir stellen auch sehr stark das Phänomen der Selbstfilmer fest. Das sind Minderjährige, die pornografische Aufnahmen von sich selbst anfertigen und diese über digitale Plattformen teilen.
Um effektiver gegen solche Inhalte im Netz vorgehen zu können, hat Bundesinnenministerin Faeser in Wiesbaden erneut die umstrittene anlasslose Vorratsdatenspeicherung gefordert.
Leider gibt es zahlreiche Fälle, in denen Täter nicht identifiziert werden können, weil die IP-Adressen nicht bei den Anbietern lang genug gespeichert werden müssen. Die IP-Adressen ist oft die einzige Spur. Wir brauchen daher eine kurzzeitige Speicherpflicht bei den Anbietern. Dafür werde ich mich auch weiter stark einsetzen.
Faeser steht damit an der Seite der schwarz-roten Landesregierung in Hessen. Die will das Berliner Kabinett mit einer entsprechenden Gesetzesinitiative zum Handeln bewegen. Sie sieht die Speicherung aller IP-Adressen für einen Monat vor.
Wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Der Abend bleibt genauso wie der Tag freundlich mit ein paar Quellwolken. Regen gibt's keinen. In der Nacht bleibt der Himmel klar oder nur leicht bewölkt. Die Temperaturen gehen runter auf 16 bis 11 Grad. Es bleibt trocken. Morgen steht uns dann ein ausgewachsener Hochsommertag ins Haus. Viel Sonne, schwül und Temperaturen von 29 Grad im Hochwald bis 33 Grad in Saarbrücken. Am Nachmittag und Abend ziehen einzelne Quellwolken auf. Und am Mittwoch zuerst bewölkt, teils Schauer oder Gewitter, am Nachmittag wieder freundlicher bis 27 Grad. Am Donnerstag genau andersrum, zuerst sonnig und trocken, später Schauer und Gewitter bis 28 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising ist mein Name. Ich sag vielen Dank Ihnen fürs Interesse.